Doublette 76 steht für Fairplay und Teamsport im Tennis. Wir freuen uns über jeden Tipp von euch, Bezug nehmt auf Ellenbogenschmerzen, das beste Griffband, die geilste Socke oder das funktionalste Tennisbag. Denn wir wollen Produkte mit Doublette 76 bedruckt herstellen. Wir freuen uns ebenso über jeden neuen Hörer, selbst diejenigen, die im November 2024 immer noch neu vorne einsteigen mit der ersten Folge von Chris Hünicke. Insgesamt haben mittlerweile mehr als 75.000 Menschen die Folgen gehört. Vielen Dank dafür, empfehlt uns gerne weiter und folgt uns bei Instagram oder LinkedIn. Euer Tom.
Es war auf jeden Fall schon wirklich hell, hat Björkmann auf einmal auf die Uhr geguckt und wurde leicht panisch, also hatte wirklich auch hart Schlagseite, muss man sagen, wurde leicht panisch, weil er sagte, sein Flieger nach Düsseldorf geht gleich und er muss da World Team Cup spielen.
You cannot be serious!
Becker, McEnroe, Lendl, die größten Tennisstars, die wir über alles lieben, spielten in der Regel gegen großartige Schweden wie Björn Borg, Stefan Edberg, Mats Wilander. Mein heutiger Gast, Henrik Horndahl, ist Halbschwede, kennt sie alle rauf und runter und hat unter anderem mit Anders Jareth, einem anderen Superschweden, eine Raupe auf dem Tresen gemacht. Das und viel mehr hört ihr heute bei Doublette 76. Viel Spaß beim Hören. Vater, Golfer, ehemaliger RTL-Fernsehmacher, Sponsors, Podcaster, ehemaliger Robinson-Club-Animateur, Flusskrebs-Liebhaber, guter Freund von mir und Schwede. Herzlich willkommen, Henrik Horndahl. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Ja, hast du ganz gut gemacht. In Schweden würde man sagen Henrik Horndahl.
Henrik Horndahl.
Ja, genau.
Ja, wir kennen uns schon lange, Henrik, bist ein guter Freund. Und du bist Schwede. Also wenn Deutschland gegen Schweden Fußball spielt, das durfte ich schon miterleben. Für wen schlägt dein Herz?
Ganz klar für Schweden. Ich muss sagen, ich bin eigentlich Halbschwede. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Schwede. Aber weil mein Vater und mein Großvater dann die Schweden waren, bin ich da sportlich sehr, sehr früh so erzogen worden, die Schweden gut zu finden. Und wir waren, das kann man sagen, fanatische Schweden sogar. Ich habe auf dem Schoß gesessen, als Ingmar Stenmark den Backen runtergefahren ist.
Das ist ein Skifahrer, muss man für die jungen Leute sagen.
Genau, oder als Björn Borg seine großen Spiele hatte. Also bei den ersten war ich noch ein bisschen klein, aber ein paar habe ich dann noch bewusst miterlebt. Insofern bin ich also enthusiastischer Schwede, wie du ja auch beim Fußball Deutschland-Schweden bei der WM 18 gesehen hast.
Ja.
Das ist ja sehr, sehr unglücklich ausgegangen, will ich sagen. Aber nun denn.
Ich habe deine Schwester noch vor Augen, die auch ähnlich Hardcore-Schwedin ist, darf man sagen.
Ja, noch fast noch schlimmer.
Ja.
Ich glaube, es sind Tränen geflossen. Aber genug davon.
Und das gilt auch für den weißen Sport, weil wir reden über Tennis, Doublette 76. Wir sind bei Instagram und bei Twitter zu finden, Doppel-L, Doppel-T. Also wer uns da eine Nachricht senden möchte, kann das jederzeit gerne tun. Das gilt auch für den weißen Sport, wenn schwedische Tennisspieler gegen Deutsche gespielt haben.
Absoluter Wahnsinn. Es war damals Krieg im Wohnzimmer bei uns, weil meine Mutter, wie gesagt, Deutsche und es gab dann wirklich diverse Spiele. Becker gegen Edberg, Becker gegen Wilander, Becker gegen welchen Schweden auch immer. Davis Cup, Deutschland, Schweden. Das war also im Prinzip kaum zu ertragen, wenn meine Mutter dann beim Ass von Becker gejubelt hat. Es war schlimm.
Du warst für Schweden, volle Kalotte gegen...
Ja, auf jeden Fall, volle Granate. Also ich habe mich, ehrlich gesagt, wenn dann irgendwie Becker gegen Lendl gespielt hat, war ich auch klar für Becker, ist ja klar. Wer nicht, aber beim direkten Aufeinandertreffen war das also nicht mal ein Hauch einer Frage, für wie man ist. Ich weiß auch, als wir in Schweden waren, war es super, da hat Schweden mal Davis Cup gespielt gegen Frankreich in Fréjus. Schweden hat, glaube ich, 88 war das, 4-1 gewonnen in Frankreich, top. Zur selben Zeit hat Deutschland in Hartford gespielt gegen die USA, dieses sensationelle Spiel von Becker gegen McEnroe, ich glaube 6 Stunden oder so. Und wir haben uns so gut gefühlt, dass wir Schweden-Frankreich gucken konnten. Es war sensationell, es war einfach nur schön.
Super, also du siehst es mir nach, wenn ich den ein oder anderen Namen nicht richtig ausspreche, das habe ich ja auch schon von dir lernen dürfen, das können unsere Hörer von dir ja auch lernen. Ich finde das gar nicht so unspannend halt, dass es eben nicht Stefan Edberg heißt, sondern...
Stefan Edberg.
Dass es eben nicht Björn Borg heißt, sondern...
Björn Borg.
Und Mats Wilander, sondern...
Ist Mats Wilander.
So, also, ne, das wird sich durch die Sendung wie ein roter Faden ziehen. Also insofern korrigiere mich bitte, ja, wenn ich da irgendeinen Namen falsch ausspreche. Weil du hast nämlich auch einige von den Legenden, ehemalige Nummer 1 im Doppel der Welt, persönlich kennengelernt.
Ich möchte da zum Beispiel an das Jarit erinnern, der auch im Einzel mal Top 20, Top 10 vielleicht sogar war.
Sechs.
Nummer 6 in der Welt, mit dem hast du Doppel gespielt. Erzähl mal, wo hast du den kennengelernt und getroffen?
Das war sensationell. Ich war Tennistrainer und habe dann Camps gemacht im Club Aljana und da war der Star-Coach Anders Jarit und ich konnte da hin und kannte den vorher nicht. Der war damals noch gut im Schlag, der war so knapp über 40, ich war dann so um 30. Und der wollte wirklich auch jeden Tag trainieren und weil der noch auf der Seniorentour gespielt hat. Und ich habe dann mit dem Tennis gespielt, das war sensationell. Also auf einmal steht der Jarit, den ich halt also so viele Stunden im Fernsehen gesehen habe, als ich kleiner Junge war oder Jugendlicher war. Und auf einmal steht der so eine ikonische Aufschlagbewegung. Der legt dann seinen Schläger so quer vor die Brust und dann wird die Schleife gezogen. Und dann steht der da, macht diesen Aufschlag und steht auf der anderen Seite und haut diese Bälle zurück. Das war, also kriege ich jetzt noch Gänsehaut, muss ich sagen. Halt. Ja. Das war toll. Und
mit
dann
Fischer Monoschläger, der hat ja kein Schlägerherz gehabt damals.
Genau, genau.
Mit der alten Keule.
Der hatte noch einen Fischerschläger tatsächlich, aber nicht mehr die alte Keule natürlich, sondern irgendwas Neueres, was dann ein bisschen besser war. Und dann habe ich tatsächlich mit dem, was war, da haben wir irgendwie so ein Davis Cup gemacht mit zwei sehr guten Oberligaspielern, deutsche Oberligaspieler, die haben für Deutschland gespielt und Jarit und ich. Und es stand tatsächlich nach den Einzelnen 1-1, weil Jarit gewonnen hat, ich verloren.
Welch Wunder.
Wenig anders zu erwarten war. Und dann haben wir halt Doppel gespielt. Ich muss sagen, ich kann vielleicht auch einen Hauch besser oder konnte einen Hauch besser Doppel spielen als Einzel. Aber es war völlig egal, weil dieser Jarit hat, also nicht nur, dass er die Schläge gut kann, also diese Oberligaspieler haben meine Aufschläge, Rückhand im Laufen, Vorhand, Vollcross durchgezogen und Jarit stand immer da, wo die hingespielt haben, völlig egal welches Tempo, völlig egal, was die gemacht haben, der stand einfach da und hat den Punkt gemacht, jedes Mal. Und das war wirklich Magie aus meiner Sicht. Also auch die Returns, die haben gute Aufschläge gehabt. Also einer war auch, ich würde sagen, aus meiner Sicht mit 200 aufgeschlagen, aber Jarit hat die Dinger immer vor die Füße zurückgespielt. Und als der Volley von denen zurückkam, wenn er zurückkam, stand Jarit schon mit dem Bauchnabel im Netz. Ich weiß gar nicht, wie man so schnell von Grundlinie zu Netz kommen kann. Und hat das Ding weggemacht. Also wir haben zwei Sätze wirklich gespielt. Die hatten nicht den Pups einer Chance und ich habe wirklich gar nichts gemacht, außer aufschlagen und Return. Ich stand nur daneben und hab. Und die haben auch versucht, mich anzuspielen. Das war unmöglich, weil Jarit immer da stand.
Er war da.
Er wusste, bevor die anderen wussten, was sie machen, wusste er, was er macht. Und es ist, also Doppel ist ja auch so, wann laufe ich los, wann gehe ich in die Mitte, Timing-Fragen, Antizipation und sowas habe ich noch nie erlebt. Also ich habe auch mal mit ein paar ganz guten Doppelspielern gemacht, aber es war nicht mal im Ansatz das, was Jarit gemacht hat. Das war ein großes Erlebnis.
Du bist 1974 geboren und wie alt war Jarit da? Wie alt warst du da ungefähr, dass wir ungefähr das eingrenzen können? Also wir reden Mitte der 90er oder 2000, wann war das?
Als
du mit Jarit gespielt hast.
Ach so, das war das war schon Ende 2000er. So okay. Mitte 2000er. 2005, 2006 irgendwie. Okay. Sowas. 4 oder 5. 2004
weil der macht ja
5.
immer noch Punktspiele meines Wissens irgendwo. Ja. Hildesheim oder so. Ich habe den auch nochmal beim Club an der Alster gesehen, wie er Punktspiel machte. Man denkt ja auch, wie kann das sein nach so einer Karriere, dass die da mit Mitte 50 noch Punktspiele spielen. Aber das ist ist ja bundesweit eben der Fall, dass viele Superstars heute noch Punktspiele machen. Ich kann echt nur jedem Hörer empfehlen, in Berlin gibt es eine Supermannschaft, beim SCC Berlin oder auch in Hamburg gibt es mehrere Mannschaften, wo super, super ehemalige Profis immer noch großartiges Tennis spielen, zahlt man in der Regel keinen Eintritt und kann die Recken von früher sich anschauen.
Großartig. Also immer noch ein Erlebnis, die zu sehen. Ich glaube, Jarit ist mittlerweile ja über 50, aber immer noch super fit und sehr cooler, extrem netter Kerl und spielt immer noch, zupft immer noch einen guten Ball.
Das ist aber nicht der Einzige, den du getroffen hast. Jonas Björkman, den hast du auch mal getroffen. Was ist da passiert?
Björkman, muss man sich fast noch entschuldigen. Also ich habe 2003 habe ich mal ein tolles Praktikum gemacht bei der ATP-Tour und durfte dann auch bei dem Turnier in Hamburg mithelfen im Communication Staff, also in der Kommunikationsabteilung und war dann da im wichtigen Büro und durfte dann da ein paar Sachen schreiben und irgendwie Spieler zu den Interviews führen und die Interviews planen und so weiter. Und wir hatten, den kennst du ja auch, Morten Renström in unserer Mannschaft damals, einen ehemaligen schwedischen Profi, der als Junior sehr, sehr gut war, aber das dann als Herrenspieler nicht ganz in die absolute Weltspitze geschafft hat.
Ganz ich glaub, kurz, das ist so, der war Junior Grand Slam-Sieger im Doppel? Oder?
Der war Nummer 1 der Welt im Doppel bei den Junioren und Nummer 5 im Einzel.
Und hat unser dann auch, Trainer. Und
unser Trainer auch, genau. Hat dann damals als Junior tolle Verträge gehabt mit Nike, Pro Kennex und so weiter und hat es dann aber, er hat selber gesagt, ihm hat so ein bisschen die Waffe gefehlt. Also der konnte jeden Schlag richtig gut und auf unserem Level war der ja ein Gott quasi hier in Hamburg. Aber für die absolute Weltspitze muss man mal auch sich überlegen, finde ich, das sind 100 auf der Welt. Ne? Also im Fußball hat man in der Bundesliga allein schon 1000 Spieler, die erste, zweite Bundesliga spielen und im Tennis hat man 100 auf der Welt, die dann wirklich durchziehen. Insofern war das eine Riesenrakete, aber hat es halt nicht ganz in die Weltspitze geschafft und der war aus demselben Jahrgang wie Björkman und ich war mit dem dann im Spielerhotel im Interconti und da haben wir Björkman einmal kurz getroffen, eine halbe Stunde auf dem Café. Deshalb kannte ich den dann und da habe ich den dann irgendwie beim Turnier auch ein, zwei Mal gesehen. Und dann ist er hat mit Todd Woodbridge Doppel gespielt. Ich glaube, Halbfinale ist dann ausgeschieden. Und dann war ich abends in einer Bar in Hamburg. Und da saß Björkman mit einem anderen Schweden, den ich noch gar nicht kannte. Und dann haben wir uns gesehen, habe ich kurz zusammen dazugesetzt. Und dann haben wir ein Bier getrunken und noch ein Bier. Und wie das dann so ist, dann gab es noch ein Bier. Und irgendwie nach dem 8. oder 10. Bier gab es dann noch eine Runde Gin Tonic. Und irgendwann um 4:30 morgens oder so es war wirklich auf jeden Fall draußen schon wirklich hell, hat Björkman auf einmal auf die Uhr geguckt und wurde leicht panisch, also hatte wirklich auch hart Schlagseite, muss man sagen, leicht panisch, weil er sagte, sein Flieger nach Düsseldorf geht gleich und er muss da World Team Cup spielen. Und dann ist er irgendwie mit dem Taxi zurück ins Hotel gehechtet, weil da seine Sachen waren und dann muss er, hat es irgendwie geschafft. Hat dann aber leider gegen David Nalbandian, der wirklich damals auch sehr, sehr gut war, 0-6, 2-6 verloren.
Wunder.
Und insofern muss ich mich da im Nachhinein, glaube ich, noch entschuldigen. Wir hätten ihn einfach früher abliefern müssen.
So sehr liebst du dein Land.
Ja, ich wusste das ja nicht. Auf einmal wurde er panisch und wollte los. Ich dachte, wir haben doch uns gerade warm gemacht. Und
legendär. Ja,
er muss halt wirklich furchtbaren Tag gehabt haben, der arme Kerl. Aber er ist unglaublich netter Typ auch, muss man sagen.
Björkman. Ja, das ist ein schönes Stichwort, Henrik, weil ich habe hier die Liste der 48 Davis Cup Spieler aus Schweden. Schweden war eine unglaubliche Tennisnation. Das ist jetzt wieder auch die Nachricht an die 20, 30-jährigen Zuhörer. Es werden gleich viele, viele Namen gedroppt, die ja wirklich Legendenstatus haben in unserem Sport, im Tennissport. Und heute ist Schweden nicht mehr die Tennisnation. Da sprechen wir auch später noch drüber. Wieso, weshalb, warum? Habt ihr mir auch einige Sachen im Vornherein durchgelesen. Aber erstmal spielen wir ein ganz einfaches Spiel. Ich nenne dir so die prominentesten schwedischen Tennisspieler, die auf dieser Liste sind. Die tue ich auch in die Shownotes bei Instagram und da, wo es überall Podcasts gibt. Und nenne dir eben die Namen. Und du musst quasi dich immer für einen Namen entscheiden, wer quasi dir da am nächsten steht. Lennart Berglin oder Jonas Björkman?
Berglin, auch eine schwedische Tennislegende, Trainer von Borch, muss man sagen. Top, toller Typ, leider schon gestorben, aber durch die eben besprochene Geschichte bin ich halt enger an Björkman.
Björkman oder Björn Borg?
Da gehen wir natürlich Björn Borg, weil er einfach der Urvater des schwedischen Tennis ist.
Björn Borg oder Ken Carlsson?
Ken Carlsson, sensationell, großer.
Der wurde ausgebuht am Hamburger Roten Baum, weil er so Topspin-Mondbälle gespielt hat. Da erinnere ich mich dran. Auch irgendwie in den 80ern. Das war ein Drama.
Fast autistisch auch, muss man sagen.
Ja,
also der konnte, ich glaube, der hatte einen Volley auf dem Niveau vom 13-Jährigen. Es war so, wenn er beim Einspielen einen Matchstand und Volleys geschlagen hatte, hätte man nicht geglaubt, dass der irgendwie ein Spiel gewinnen kann. Aber der hat wirklich völlig autistisch an der Grundlinie gestanden und war eigentlich unschlagbar. Also ich glaube, nur Wielander konnte ihn schlagen in ein, zwei Jahren, als er gut war. Hat dann aber durch seine Spielweise, glaube ich, auch, ich glaube, der musste mit 22 aufhören, weil die Knie durch waren.
Ich meine, er hat einen Roten Baum, am Roten Baum hier
hat er gewonnen?
Gewonnen. Welches Jahr?
Das muss 87 oder 88 gewesen sein. Ich glaube 87.
Kaufe ich. Ich weiß es nicht besser. So, Björn Borg oder Stefan Edberg?
Björn Borg.
Björn Borg oder Magnus Gustafsson?
Borg.
Gustafsson, eine unglaublich hässliche Technik, habe ich mit Lars Kreinhagen, der heute ja leider nicht mit dabei ist, wie man feststellen kann. Schöne Grüße an der Stelle auch an dich. von meinem Co-Host Lars Kreinhagen. Wir haben festgestellt in unserer Folge, die wir gemeinsam aufgenommen haben, Gustafsson eine der hässlichsten Spieltechniken. Würdest du das unterschreiben?
Ja, die Vorhand war natürlich in einer Form, bei der man sich fragt, wie man so einen Ball schlagen kann und wie man ihn dann auch noch gut schlagen kann. Also das kann nur Gustafsson. Aber das, also im Tennis gab es viele Schweden, das sprechen vielleicht auch nachher, die irgendwie komische Techniken manchmal hatten, trotzdem aber ganz gut waren. Und da ist nicht so, also das sagt aber auch viel, wie Tennis da unterrichtet oder gelehrt wird und worauf es da ankommt. Und weniger als in Deutschland damals schöne Schleifchen, also ich habe es echt noch gelernt, oberer Bogen bei Vorhand, Rückhand. Und das hat in Schweden nie so eine Rolle gespielt. Insofern erklärt das, woher das kommt, aber in der Tat eine sehr einzigartige Vorhand, aber trotzdem Björn Borg auf jeden Fall.
Björn Borg oder Anders Jarit?
Ah, da nehme ich Jarit, weil ich den so gut kennengelernt habe und weil es echt ein sehr, sehr cooler, netter Kerl ist.
Jarit oder Niklas Kulti?
Kulti habe ich auch mal kennengelernt auf einer Hochzeit. Auch ein sehr lustiger Typ, der auch einiges am Glas kann.
Gibt es irgendeinen Schweden, der nicht säuft und nicht lustig ist?
Ach, gibt's bestimmt irgendwo, aber ich habe noch keinen richtig kennengelernt. Okay. Okay. Also Kulti auch ganz groß, muss man sagen. Auch auf der Hochzeit von Morten Renström, eben den ganzen Tag mit dem verbracht und auch ein großer Erzähler und lustiger Typ auf jeden Fall. Ich nehme trotzdem Jarit.
Jarit oder Magnus Larsson?
Larsson auch ein ganz cooler Spieler, auch lustige Technik, finde ich. Aber Jarit, ich nehme Jarit.
Jarit oder Joachim Nyström?
Nyström heißt er übrigens eigentlich.
Danke.
Genau. Und ja, nehme ich trotzdem Jarit, aus, wie gesagt, aus persönlichen Gründen.
Und Nyström hat meines Erachtens 85 gegen Becker gespielt bei seinem ersten Wimbledon-Sieg.
Genau, 5 Sätze, knapp verloren. Da hätte, also es war relativ eng, muss man sagen. Mhm. Da hätte Beckers erster Triumph auch, ich glaube, es war Achtelfinale. Muss war Achtelfinale gewesen sein, war enge Kiste auf jeden Fall.
So, wen hast du jetzt genommen?
Jarit
oder Michael Pernfors?
Jarit.
Jarit oder Ulf Schmidt? Der steht ja auch auf der Liste. Ulf Schmidt, der kennt ihn nicht.
Eine der großen Legenden. Ja. Jarit auf jeden Fall.
Okay, jetzt wird es schwierig für mich wieder. Jarit oder Robin Söderling, würde ich sagen.
Söderling, Söderling, auch ein großartiger Spieler, der leider hier pfeifisches Drüsenfieber bekommen hat und dann seine Karriere auch sehr, sehr früh beenden musste. Ich glaube, immer Nummer 4 in der Welt, 2-mal French Open Finale gespielt. Ich nehme jetzt einfach mal Söderling, um mal zu wechseln. Da fand ich auch sehr, sehr geilen Spieler.
Söderling oder Henrik Sundström?
Henrik Sundström, auch ein, also er hat so Anfang der 80er, Mitte der 80er wirklich gut gespielt, ist in Schweden so ein bisschen zur Legende geworden, als Schweden 84 gegen die USA in Göteborg den Davis Cup gewonnen hat.
Jetzt greifst du dem Tennisquiz vor, das wäre eine der Fragen gewesen. Sorry, Hut ab.
Ja, das war wirklich stark. Da hat Schweden gegen die absolut übermächtige USA gespielt mit McEnroe und Connors und Fleming und McEnroe im Doppel.
Wow.
Und die haben extra, was damals noch technisch schwierig war, einen Sandplatz ins Skandinavium verlegt in Göteborg. Und weil die wussten natürlich, dass McEnroe auf Sand jetzt nicht so eine Megagranate ist und die dann besser aussehen auf jeden Fall. Und das hat auch geklappt. Ich glaube, Sundström hat gegen McEnroe gewonnen und Schweden hat dann den Davis Cup gewonnen. Ich glaube, die waren sogar 3-0 vorne oder sowas. Das war sensationell. Das war das Wunder von 84. Auch ein geiler Spieler. Also ich nehme jetzt Sundström. Ja.
Du machst ja später noch dein schwedisches Tennisabitur. Also ich glaube, du bist schon jetzt auf einem guten Wege. Oha. Ich habe ein paar richtig gute Fragen vorbereitet. Ach, da kannst du dich schon drauf freuen. Also Henrik Sundström oder Jonas, ich glaube Jonas B. Svensson wurde er genannt.
Genau, Jonas B. Svensson, auch Top-10-Spieler. Hieß übrigens gar nicht, der ist nur Jonas B. Svensson oder Jonas B. Svensson, wie man richtig sagen würde. Mhm. Weil es noch einen anderen Jonas Svensson gab. Und deshalb hat die ATP die hat gesagt, der müssen wir den B nennen quasi, der hieß also nicht Bertil oder Bertram oder so. Es gab einfach zwei. Der zweite war aber nicht so gut. Der war irgendwie 700 in der Welt, aber halt auch in der Weltrangliste. Deshalb muss man irgendwie einen Weg finden, die beiden auseinanderzuhalten. Und deshalb war das immer Jonas B. Svensson. Aber das B steht nicht für Namen oder für irgendwas, sondern einfach nur, was er der B-Typ war.
Stark. Henrik Sundström oder Michael Tillström?
Ich habe tatsächlich mal Tillströms Frau kennengelernt, aber das nur am Rande. Deshalb bleib ich bei Sundström.
Henrik Sundström oder Mats Wilander?
Also das ist einfach, da nehme ich Mats Wilander. Das war mein absolutes Super-Idol damals und mein bis heute eigentlich so mein Tennisheld. Da kommt nichts rüber, da nehme ich Wilander.
Wilander. Oder die Ümer-Brüder, die tue ich jetzt mal zusammen in eine Kiste, weil das sind die beiden einzigen Spieler. Der eine ist jetzt Nummer 95 in der Welt, der andere 125 in der Welt. Ich habe mir gestern die ganze ATP-Weltrangliste nochmal angeschaut und der nächste Schwede, Henrik, ich glaube bei 400 oder 500. Ich habe den Namen wieder vergessen.
Da kommt gar nichts.
Nur mal so, um den Status quo festzuhalten. Ja, also wir haben hier jetzt gerade eben so knapp 20 Namen gedroppt, die fast alle in den Top 10 waren, teilweise Nummer 1 in der Welt. Wahnsinn, ja. Und Wilander ist es jetzt, ja, von all den Namen, die wir eben aufgezählt haben. Warum Wilander? Warum nicht Borg? Warum nicht Edberg? Warum, ja, die anderen nicht?
Ja, für Borg war ich im Prinzip mal ein bisschen klein. Ne? Ich habe dann irgendwie später große Faszination, geiler Typ, super, super Aura, unglaublich Borg, der erste internationale Tennis-Superstar, kann man sagen. Gibt da diese tollen Aufnahmen aus Wimbledon aus den späten 70ern, wo dann vor seinem Hotel irgendwie hunderte kreischende junge Frauen sind, die in Ohnmacht fallen. Also man dachte, da kommen die Beatles raus, da kam mal ein Tennisspieler raus aus Schweden, der eigentlich kaum ein Wort gesagt hat. Und das war natürlich unglaublich. Aber da war ich auf der Welt, aber da war ich zu klein, um das irgendwie festzustellen. Und als Wilander dann die ersten Male gewonnen hat, also diesen ersten Sieg 82 bei den French Open, da war er auch 17 erst. Den habe ich noch tatsächlich irgendwie als kleines Kind im Kopf und irgendwie war das ja so, ich habe beschrieben am Anfang, dass wir damals so enthusiastisch waren. Also ich habe mit meinem Vater auch mal, wir haben auch mal beim DSF, früher Vorgänger von Sport 1, haben wir mal nachts bis nachts um 2 Bowling geschaut, weil im Bowling Weltmeisterschaftsfinale ein Schwede dabei war. Nee, ernsthaft? Haben wir stundenlang Bowling geguckt.
Bowling.
Ja, Bowling. Und insofern, das war ja so 80er, gab es halt kein Internet und man musste halt beim Live-Sport gucken, was war. Wir haben in Deutschland gelebt und insofern habe ich dann Wilander natürlich ja am meisten gesehen, weil der einfach dann mit am besten gespielt hat von den ganzen Schweden. Die anderen habe ich mir auch angeschaut, wenn die mal zu sehen waren. Seit Beckers Triumph, dann war ja damals auch so, ein Tennisplatz war ja quasi das allgemeine deutsche Testbild quasi. Also wenn man irgendwo, ist da ja immer Tennis gelaufen. Viele, viele Schweden haben gespielt. Aber Wilander war der, den ich dann am meisten gesehen habe. Und ich fand ihn einfach als Typ total geil. Also sensationell, sehr bekannt geworden ist ja die Geschichte, als er als 17-Jähriger im Halbfinale gegen Guillermo Vilas spielt, Matchball hat, der Linienrichter ruft aus. Und als 17-Jähriger sagt er, nee, der war gut. Oh. Punkt für Wilas.
Also Fairplay.
Total Fairplay. Und er hat dann trotzdem, den Punkt hat er dann verloren, aber das Match danach trotzdem gewonnen. Ist dann auch French Open-Sieger geworden. Also ganz, ganz ja, cooler, netter Sportsmann. Das war dann so mein Idol. Und der ist dann auch so positiv besetzt gewesen. Und ich fand ihn auch cool. Also der stand da irgendwo hinten an seiner Grundlinie rum und
Rossing-Jolschläger. Hast
du
den mal in der Hand gehabt? Mit dem kann man keinen Schlag machen.
Ich habe tatsächlich, also den nicht, aber als ich glaube, ich bin 88 konfirmiert worden und von dem Geld habe ich dann mir 2 Rossing-Jolschläger gekauft, weil Wilander die auch hatte. Das war das so neueres Modell, das ein bisschen besser spielbar war.
Okay.
Aber ich glaube, dann 2 Jahre später gab es diese Whitebody-Dinger, da habe ich mir so einen gekauft, weil die wirklich schwer zu spielen waren. Also es war echt ein sehr kleiner Kopf und sehr wenig, was da rauskam, muss man sagen. Aber Wilander hat ihn gut im Griff gehabt und das war mein Idol, weil der natürlich sehr erfolgreich war und dann ja 88 auch Nummer 1 geworden ist. Und immer irgendwie ein cooler Typ war. Und ich fand den, ja, hat mir immer Spaß gemacht, ihm zuzugucken.
Du hast die Karriere ja bis 88 wunderbar beschrieben. Auch die Grand Slam-Siege, Davis-Cup-Siege etc. pp. Er hat danach, das habe ich mir gestern eben nochmal dann angeschaut, auch bei Wikipedia logischerweise, eigentlich, auch abgestürzt ist zu hart, aber hat bis Mitte der 90er gespielt, bis 1995. Weißt du, warum er dann disqualifiziert wurde bei den French Open 1995. Also positiv als Stichwort.
Ah, Doping, ne?
Kokain,
ja, genau. Ja. Das hat man verdrängt, ja.
Stimmt. Das kann man, also, mein Gott, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wenn man ihn heute bei Eurosport sieht. Auch super Kommentator, by the way, finde ich.
Ja,
ich finde, er macht das super. Ja. Gestern habe ich ihn gerade wieder gesehen, als Joe Wilfried Tsonga verabschiedet wurde, John McEnroe, Wilander, Tim Henman und Barbara Schett auf Eurosport. Also sehr unterhaltsam, finde ich. Und Wilander ist da gefühlt auch schon 20 Jahre Kommentator, also solange ich jetzt wieder
lange, Tennis gucke. Ja, wirklich, glaube ich, fast 20 Jahre. Ja,
und recht unterhaltsam, guter Typ. Innerhalb von Schweden, würdest du da sagen, ich meine, dass du mit Wielander da allein auf verlorenem Posten stehst, ist da doch Björn Borg dann die Nummer eins im Herzen der Schweden?
Ja, Björn ist natürlich, also das, er hat nämlich mehr Grand-Slam-Titel, war der erste, der es geschafft hat, so von den Schweden so ganz groß zu werden. Das ist halt der Jahrhundertsportler halt so. Ne? Also ich würde sagen, Ingemar Stenmark war auch sehr, ist auch sehr, sehr populär, aber es war halt nur Ski. Also Tennis ist halt einfach noch eine größere Sportart. Und Björn ist ja so, ich glaube, ich in den frühen 70ern als sehr junger Spieler, ich glaube mit 15 schon Davis Cup gespielt, auch gewonnen sogar. Muss man mal vorstellen. Also 15-Jährige sind einfach, also wenn man sich einen 15-Jährigen vorstellt, dass der im Herrenbereich was macht, das geht heute auch gar nicht mehr, weil das viel, viel athletischer geworden ist. Damals ging das halt und er hat mit 15 dann mit seiner Spielerfassung schon Spiele gewonnen und hat dann ja auch mit 17 schon French Open gewonnen, knapp 18, aber war noch 17. Und das war so der große Urvater des Tennis, die Überfigur. Der erste, der auch gezeigt hat, den Schweden, dass man auch als Schwede aus einem sehr kleinen Land am Rande von der Welt, quasi von Europa auf jeden Fall, dann auch zu Weltruhm gelangen kann. Und das also gibt ja so eine Handvoll Schweden, die das auch geschafft haben im Sport Stenmark oder der Regisseur Ingmar Bergman oder Astrid Lindgren mit den Kinderbüchern und sowas. Also das sind so Wegbereiter für viele Schweden und die genießen halt unglaublichen Stellenwert. Insofern ist Borg einfach in Schweden auf jeden Fall viel, viel größer. Und dann kommt im Tennis auf jeden Fall Wielander.
Gibt es jemanden, der unbeliebt war? Also ich möchte mal ein Stichwort geben. Ich habe mal von irgendjemandem gehört, ich bin mir nicht sicher, ob ich das von dir gehört habe, aber Stefan Edberg, der soll geizig sein, der hat einen Igel in der Tasche. Also ich erinnere mich immer an Bilder, Australian Open, 500 schwedische Fans, die richtig da Alarm gemacht haben. Viele, viele, viele erfolgreiche schwedische Tennisspieler dann dort vor Ort, die auch mal so gute Laune versprüht haben, richtig, für einen Fernsehzuschauer. Und ja, gibt es da in dieser schwedischen Community, ich glaube, die haben immer zusammen gegessen auch und zusammen Zeit verbracht, gibt es da einen, der ein bisschen negativ hervorsticht oder denke ich mir, dass er da jetzt was aus?
Nö, Edberg ist aber nicht so beliebt gewesen, also auch nicht unbeliebt, muss man sagen, einfach weil er irgendwie auch, also
wegen seiner Vorhand.
Schlechten, die Vorhand mit diesem Rückhandgriff, unglaublich. Oder? Ja, du bist Nummer eins der Welt geworden mit so einer Vorhand.
Unfassbar.
Wahnsinn eigentlich, muss man sagen. Und der ist nicht unbeliebt, aber ich würde sagen, er sagt ja auch nie schlechte Sachen oder sowas halt so. Aber es ist nicht so, ihm fliegen die Herzen nicht so zu. Und es war auch der Einzige eigentlich, der sich so ein bisschen aus dieser Gemeinschaft rausgezogen hat. Also die Schweden haben es wirklich auch gerade in den 80ern extrem als Teamsport begriffen halt. Also die haben wirklich diesen Individualsport Tennis sehr, sehr doll als Teamsport begriffen, waren viel zusammen, legendär. Die haben einmal im Jahr eine Innebandy-Turnier gemacht durch Schweden. Da waren dann also 10, 12 der besten 100 Tennisspieler mit Wielander, mit Nyström, mit Pernforsch und die haben dann Innebandy gespielt. Das ist sowas wie Hallenhockey mit riesengroßen Kellen. Mhm. In Schweden sehr beliebt, kennt sonst keiner. Und die sind wirklich aus New York dahin geflogen, um sich nur mal zu sehen. Und es gab Tennisverbot und alle mussten abends immer mit Schlips und Krawatte und Anzug ankommen und so. Und die haben dann einfach so eine Reise gemacht durch Schweden und haben überall Innebandy gespielt. Und eine unglaubliche Gemeinschaft, wo es auch völlig egal war, ob man Nummer 1 in der Welt war oder Nummer 40 in der Welt oder 80 oder sonst was. Und Edberg hat sich da mal so ein bisschen rausgezogen und ist aber sehr früh seinen eigenen Weg gegangen. Also hat dann ja mit 14 angefangen, einhändig Rückhand zu spielen, wo alle noch mit zwei Händen gespielt haben.
Stimmt, fast nur Beidhänder bei den
Nur Spielen. Beidhänder. Und Edberg hat dann früh seinen eigenen Weg gefunden, hat dann ja auch ein ganz anderes Tennis gespielt, hat dann auch, ich glaube, so mit den 80ern ging es los, dass die ihre Teams gebildet haben. Lendl hat ein eigenes Team, Pat Cash hat ein eigenes Team und Edberg hat sich dann auch einen englischen Trainer genommen und ist dann auch, glaube ich, noch nach London gezogen und ist dann so seinen eigenen Weg gegangen, außerhalb dieser Gemeinschaft. Aber trotzdem haben die zusammen Davis Cup gespielt und schlimme Geschichte ist auch, dass Edberg Wielanders Freundin ausgespannt hat, die er dann später geheiratet hat, auch in den frühen 80ern. Man weiß nicht genau, ob der früher Schluss war, also die, man munkelt, dass die ausgespannt wurde. Insofern hatten die auch, das sieht man auch mal in alten Bildern noch, wenn die sich so Edberg Wielander nach einem längeren Spiel Halbfinale US Open die Hand gegeben haben, war das nicht so, dass die irgendwie buddymäßig sich nochmal umarmt haben, sondern es war eher ein bisschen, man hat sich gegenseitig gratuliert, respektiert, aber es war dann keine große Freundschaft. Allerdings aber auch nicht so eine dolle Rivalität wie jetzt zwischen Becker und Stich vielleicht mal, sondern eher so ein Miteinander, aber ohne jetzt irgendwie tief verwurzelt oder tief befreundet zu sein oder so. Ja, so ist es mit Edberg. Der ist immer seinen eigenen Weg gegangen, war ja aber auch sehr erfolgreich, muss man sagen.
Um das Thema Schweden und Sport nochmal ein bisschen zu komplettieren, man ist ja in anderen Sportarten auch unfassbar erfolgreich. Es gibt 80 Millionen Deutsche, es gibt knapp 10 Millionen Schweden. Wie erklärst du dir das? Also im Eishockey und im Ski, im Wintersport logischerweise ist man auch sehr erfolgreich. Tennis, Golf, Fußball ist man ja auch gut mit Zlatan, Ibrahimovic. Also für die Verhältnisse, wenn man das in Relation setzt zur Einwohnerzahl. Wie erklärst du dir das? Warum sind die Schweden so sportbegeistert?
Also erstmal haben die eine große Breite, alle machen Sport. Es gibt, ich weiß nicht, ob es bestätigt ist, aber es soll so sein, dass die Schweden sich insgesamt am meisten bewegen auf der Welt. Also die haben, also jeder bewegt sich. Also nicht Sport zu machen, gilt im Prinzip als wirklich asozial, kann man sagen, halt so, weil man alle wissen, Sport ist gut, stärkt die Gemeinschaft, stärkt die eigene Gesundheit und so weiter. Alle machen irgendeinen Sport, sind sehr, sehr sportbegeistert. Für die schmale Bevölkerung gibt es da eine große Dichte an Sportlern. Und Schweden ist ja ein zentralistisches Land. Es ist ja nicht föderal wie Deutschland zum Beispiel. Also es gibt keine kleinen Verbände, die sich dann gegenseitig irgendwie bekämpfen oder gegenseitig konkurrieren, sondern ein zentralistisches System. Und Schweden, die Schweden kommen relativ früh, wenn sie gut werden, in sowas wie Bundesleistungszentren wo Internate quasi, wo Schule und Sport direkt zusammengefasst werden. Und so können die Schweden in sehr frühen Jahren gegen die Besten ihres Jahrgangs aus dem ganzen Land antreten und haben also sehr früh schon einen tollen Wettbewerb. Also nicht so, dass man in seinem Bundesland der Beste ist und dann 10 Jahre lang die anderen in seinem Bundesland verhaut und ab und zu mal bei den deutschen Meisterschaften antritt, sondern die treten jeden Tag im Training gegen die Besten an, die es gibt und kommen so natürlich sehr schnell in so einen Wettkampfrhythmus und merken dann auch, ich bin vielleicht der Beste in meinem Bundesland, aber ich bin nur die Nummer 12 in Schweden. Also wie kann ich die anderen 11 auch noch einholen? Und so gibt es da sehr viel Wettbewerb. Und an diesen Landesleistungszentren sind natürlich auch die besten Trainer, die da sind halt. So die beste Umgebung, die besten Trainer. Und so holen die aus jeder Sportart im Prinzip das Beste raus, was geht.
Und im Tennis war man die Nummer 1 in der Welt. Ich habe hier exemplarisch, das tue ich auch in die Shownotes auf Instagram und Twitter, Dezember 86 die Weltrangliste der ATP mal ausgedruckt. Da haben wir auch mal einen Blick drauf geworfen. 6 Schweden in den Top 20. Ja, unfassbar. Also viele Namen, die du eben aufgezählt hast, sind da in den Top 20. An 1 Lendl, dann Becker, Wielander, Jannik Noor, Edberg, LeConte, Nyström, Connors, Mechir, Gomez, Gilbert, Pernfors, Karlsson, McEnroe, Tim Mayotte, Emilio Sanchez, Martin Kreite, Kevin Curran, der im Finale gegen Becker 85 verloren hat, Anders Jarit und Thierry Toulon. Also viele Namen kennt man. 6 Schweden in den Top 20 und heute eben einer in den Top 100. Warum?
Also damals war das so zu erklären, dass es aber nach Borch einen großen Boom gab. Alle wollten Tennis spielen. Tennis war ja lange auch so eine Art, auch in Schweden damals, so ein Sport für so ein Upper-Class-Sport. Ein Upper-Class war im Prinzip eher sehr unschwedisch, weil die ja, ich glaube, also von 10 Wahlen haben 9-mal die schwedische SPD gewonnen, die Sozialdemokraten und ist aber Upper Class nicht so geil irgendwie. Und Borg hat das so ein bisschen demokratisiert. Das war dann irgendwie so ein gesamtschwedischer Sport. In den 80ern hatte Schweden dann die größte Tennisplatzdichte, bezogen auf die Bevölkerung, auf der Welt. Die haben Tennisplätze gebaut, wie die Wahnsinnigen. Alle wollten Tennis spielen.
Asche? Grandplätze?
Alles. Die haben aus allem Tennisplatz gemacht. Es gibt Bilder, wie Edberg trainiert und hinter ihm sind Handballtore, weil die einfach aus der aus der Sporthalle einen Tennisplatz gemacht haben. Die haben irgendwie einen Boden verlegt, der auch für Tennis geht. Und du siehst aber auf dem Boden noch, da hat Edberg trainiert. Und wirklich hinten sind Handballtore. Und der spielt da Bälle. So, ja. Also die haben aus allem Tennisplatz gemacht. Die haben Asphalt in den Wald gelegt, haben da ein Netz aufgehängt. Und es war irre. Es gab überall Tennisplätze. In jedem Kaff gab es mehrere Tennisplätze. Und so hat sich das dann auch mit diesem Sport, mit diesem Mannschaftsgedanken, mit diesem Fördersystem erklärt, dass die dann extrem gut geworden sind. Und dann hat es im Prinzip so mit jeder Generation abgenommen. Ne? Nach Borch gab es dann Wielander, Edberg, Nyström, Jarit und so weiter. Dann gab es auch noch eine super Generation mit Johansson, Enqvist, Magnus Nurmann, auch mal Nummer 2 in der Welt gewesen. Und dann haben wir ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen. Dann gab es die Söderling und Joachim Johansson, die meisten vergessen, aber auch ein Top-10-Spieler, hat mal 50 Asse bei den Australian Open in einem Spiel gemacht. Also ein Top-Aufschläger, der hat sich mal sehr früh verletzt, hat dann auch mit 20 aufgehört. Dann hat Söderling mit, glaube ich, auch Mitte der 20, mit in seinen 20ern, diese auch aufhören müssen. Und dann gab es halt nichts mehr, muss man sagen, halt so. Und dann sind halt dann auch andere Sportarten. Durch Zlatan ist natürlich Fußball jetzt extrem populär geworden. Golf durch Henrik Stenson und andere Spieler ist Golf extrem populär, hat jetzt auch nochmal einen Schub gekriegt. Insofern ist Tennis nicht mehr das große Ding. Und da fehlen dann einfach die Spieler. Also dann ich glaube, die Fördersysteme gehen immer noch. Aber es fehlen einfach in der Breite die Menschen, aus denen man was machen kann, weil die einfach was anderes machen mittlerweile. Mhm. Eishockey ist ein großes Ding in Schweden halt. Mhm. Irgendwie, ich glaube, es gibt 80, 90 Schweden, die in der NHL spielen, gerade in der nordamerikanischen Hockeyliga. Also das ist auch gerade für die irgendwie ein bisschen im Norden wohnen, ist Eishockey ein Riesending. Und insofern hat Tennis einfach ein bisschen die Bedeutung verloren. Es ist nicht mehr die Nummer 1 Sportart. Vielleicht fehlt so ein neuer Borch oder neuer Wielander, dass wieder mehr Schweden und Schwedinnen dann anfangen, Tennis zu spielen.
Ich kann da einen Artikel aus dem Tennismagazin empfehlen, aus dem Jahr 2007 von Tim Böseler, der in Hamburg hier auch Punktspiele macht bei Union. Und ja, der Artikel ist 15 Jahre alt, aber wahrscheinlich ist er heute noch aktuell. Habe ich mir gestern mal durchgelesen im Internet. Und da schrieb er eben auch, dass die Eintrittsbarriere aber sehr, sehr gering ist. Heißt, das Demokratische, was du eben beschrieben hast, man kann quasi auf jedem Tennisplatz bei jedem Verein spielen. Die haben nicht dieses Vereinsleben wie wir in Deutschland.
Nee, das stimmt. Also es ist auch mal ein bisschen schade. Also ich habe auch mal dann nach der Schulzeit nochmal in Schweden gelebt und auch Tennis gespielt. Und das ist nicht so, dass man da, also wenn wir gespielt haben, waren wir 2 Stunden Training, 3 Stunden Clubhaus. Und das ist ja auch das, was cool ist, so, ne, was man sich danach hinsetzt, schöne Bulette futtert und nochmal 3 Bier trinkt oder so. Und das gibt's in Schweden gibt's auch so Mini-Clubhäuser, aber das sind eigentlich nur so Bretterbuden oft, wo man irgendwie den Platzbelegungsplan aufhängt. Und da gibt's dann keine Gastro, das ist da nicht so verankert, muss man sagen. Da gibt's einfach nur die Sportanlagen.
Das war schon immer so auch. Das war schon zu Zeiten von Borg und Wielander und so.
Das war schon immer so, ja. Also ich kann's ja auch gar nicht erklären, warum es so ist. In Schweden so ein bisschen so, dass es gibt relativ viel Fastfood, also sehr amerikanisch dann. Und dann gibt's aber auch dann super Restaurants, wo man ganz tolles Essen kriegt, aber so diese Kneipenmentalität, die wir hier haben, oder auch dieses Clubleben, das ist dann nicht so ausgebreitet. Im Golf ein bisschen mehr, weil man, ja, da hat man, also da gibt es dann so Gastro oder Cafés oder so, aber beim Tennis war das nie der Fall.
Nun wollen wir mal über deine Tenniskarriere sprechen. Wir durften ja zusammen in einer Mannschaft spielen.
Jetzt kommen wir zu den Schmerzhaften.
Und du hast ja auch den Fragebogen netterweise ausgefüllt. Auch den werde ich hochladen auf Instagram und Twitter bei Doublette76.
Jetzt geht das Niveau, jetzt sinkt das Niveau gerade.
die Kategorie könnte man eben auch nennen, you cannot be serious. Also deine Vereinshistorie, Bürgerverein Harmsdorf, TC Stetten im Remstal, schöne Grüße dorthin, wo auch immer das ist. TC Esteburg, TC Stelle ETV, dann wir beide zusammen bei der wunderschönen HTC Blumenau in Hamburg. Und ja, dann hast du irgendwann leider aufgehört mit Tennis, sehr, sehr schmerzhaft für die Mannschaftskameraden, weil die Schulter hinüber war. Das ist ja überhaupt nicht lustig gewesen und eine schwere Entscheidung für dich sicherlich. Aber ich würde erstmal so einsteigen, wie sehr liebst du Tennis, obwohl du nicht mehr Tennis spielst?
Ach, total. Also ich kann ehrlich gesagt kaum Tennis zugucken, so richtig gut, weil ich immer denke, so nochmal ein geiles Spiel machen, ein geiles Match machen. So, das hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich würde heute noch wöchentlich gerne Tennis spielen, aber ich habe tatsächlich ja meine Schulter völlig massakriert mit Tennis auch, weil ich da so eine angeborene Mini-Fehlstellung habe, die aber dann in der Summe nach 30 Jahren Tennis dazu geführt hat, dass ich jetzt in dafür relativ jungem Alter mit einer künstlichen Schulter rumlaufe. Und da sagt der Orthopäde, ist Tennis nicht das Richtige. Also über Kopfbewegung soll ich halt gar nicht machen. Deshalb ist Tennis halt also völlig ausgeschlossen. Ich habe tatsächlich vor einem Jahr mal mit einem Kumpel eine halbe Stunde Bälle von unten geschlagen. Es war so ein großer Spaß. Also ich würde wahnsinnig, wahnsinnig gerne Tennis spielen. Wenn ich Tennis gucke, denke ich immer so, wow, noch einmal so ein schmerzfreies Spiel machen halt. Ne? Ein paar Aufschläge durchziehen, ein paar Forenbälle durchziehen. Und auch dieses Gefühl haben, wieder in einer Mannschaft zu spielen, Matches zu bestreiten. Das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen.
Und ja, dein Abschiedspunktspiel in der Blumenau, deine Mannschaftskameraden, ich war dabei, standen mit schwedischer Fahne auf der Brust, auf der T-Linie. Wir haben die schwedische Hymne gespielt für dich. Was ist da in dir vorgegangen? Was hast du gefühlt?
Ich wusste das ja gar nicht. Ich wusste das ja gar nicht, dass ihr sowas macht. Das war also, ich habe irgendwie schon, ich glaube, ich habe 2-3 Tage vorher nochmal trainiert. Da hing schon so ein Plakat. und Abschiedsspiel so. Und ich sag, Guido, was ist das da? Also, ja, achte nicht drauf. Einfach nicht drauf achten. Und dann habt ihr das ja echt sensationell gemacht mit Ballkindern und T-Shirts und Nationalhymne und so weiter. Ich glaube, danach habe ich sogar noch Schöttbullar bekommen halt. Alle hatten das andere Essen. Ich habe dann Schöttbullar bekommen. Sensationell. Das war großartig. Das war wirklich richtig, richtig schön. Und ich habe da auch irgendwie, ich habe davor, glaube ich, noch 2 Voltaren genommen gegen die groben Schmerzen. Und dann ging es ja auch einigermaßen halt so. Ne? Also nicht doll, aber das war auch nicht so ein gutes Team, glaube ich. Ich habe das letzte Spiel auch dann gewinnen können und habe dann ja auch noch Doppel gespielt. Haben wir auch gewonnen, war super. Aber als es dann so auf als wir im letzten Satz waren und das stand irgendwie so 4-2 oder so für uns, und ich dachte, den gewinnen wir auf jeden Fall, den Satz. Da dachte ich, okay, das könnte jetzt mein letzter Forehand-Return sein. Das könnte jetzt mein letzter Volley sein, mein letztes Aufschlagspiel. Das war echt komisch, muss man sagen halt, ne? Weil das wirklich auch, das war wirklich mein Leben lange Zeit Tennis halt, ne? Als Jugendlicher habe ich jeden Tag gespielt und habe dann 7, 8, 9 Jahre Training gegeben, habe mein ganzes Studium durch Training finanziert, war 2-3 Jahre im Ausland als Trainer. Und das war so das war das, womit ich dann auch mein Geld verdient habe eine Zeit lang. Da denkst du, das habe ich so lange gemacht. Ich weiß gar nicht, wie viel Punktspiele macht man? Hunderte höchstwahrscheinlich. Oder es geht sowieso, wir sind nur 5 oder 10 im Jahr. Aber also, und dann so, jetzt den letzten Schuss, jetzt den nochmal. Aber es war trotzdem, war richtig geil. Also toller Abschied, muss man sagen. Halt, so habe ich noch sehr, sehr gut im Kopf. Und da war auch eine schöne Überraschung, dass ihr sowas vorbereitet hattet. Das habe ich noch sehr, sehr gut in Erinnerung auf jeden Fall.
Die Terrasse war ausverkauft, ja. mit 11 Zuschauern, inklusive Nubbe, dem Clubwirt.
Ja, waren mehr als sonst.
Und Willi aus der Küche und Anne, die haben auch mal zugeguckt. Also temporär waren da sicher 15 oder 20 Leute. Ja. Auf der Anlage. Aber konnten wir nicht gewinnen. Ich habe ja aber angefragt halt für die Terrasse der Blumenau, dass sie singen The winner takes it all, the loser standing small. Keine Chance. Dein Lieblings-Aber-Song, das sind ja auch große Schweden. Die hast du vorhin in der Aufzählung vergessen. Dann haben wir sie aber auch alle aufgezählt, glaube ich.
Ja, da sind doch einige mehr. Aber Winner Takes All ist schon geil, muss ich sagen, ja. Oder Dancing Queen. Dancing auch stark. Queen. Dancing Queen. Ja, denke ich mal an dich dabei. Das ist
ja. Ja, das passt. So. Wir haben ja über ATP-Turniere auch schon hier und da ganz kurz gesprochen, über den Hamburger Roten Baum. Lars hat mir empfohlen, nach Bastard, auch wieder falsch ausgesprochen, Bostad wahrscheinlich in Schweden, ein tolles, tolles Turnier an der Küste, dass ich da mal hinfahren soll. Das habe ich nicht nur von Lars gehört, das habe ich von dir auch hier im Fragebogen gelesen, dass du da warst. Barcelona waren wir zusammen beim Turnier. Such dir eins der beiden Turniere aus und beschreib mal, warum das ein Besuch wert ist.
Also Barcelona mit euch allen, da waren auch Engländer dabei, Club aus England und die Blumenau, das war natürlich sensationell, allein vom Erlebnis mit diesen ganzen Menschen da zu sein. Ich glaube, wir waren sogar mehrfach da. Ich glaube, einmal haben wir sogar an einem Tag gar kein Spiel gesehen.
Das ist gut möglich.
Weil wir nicht so weit gekommen sind, leider. Obwohl wir auf einer Anlage waren.
Das hat hart geregnet.
Ja, aber kein Wasser.
Bier.
Ja. Aber das noch an, nein, das war cool. Aber da würde ich auf jeden Fall Bostad nehmen, weil es einfach erstmal unglaublich schön gelegen ist. So, man guckt dann also auf die Bucht von Bostad und das ist einfach eine unglaublich nette Atmosphäre. Also es ist nicht so angespannt, es ist wirklich sehr locker. Die Spieler wählen das, glaube ich, auch jedes Jahr oder mehrfach haben sie das schon zum beliebtesten Turnier der ATP Tour gewählt. Da sind dann aber auch in der Woche, das heißt dann, das ist dann die Bostad-Wecker, also die Bostad-Woche. Da kommen auch alle Promis, die es irgendwie schaffen, die Schweden hat.
Ja.
So, es sind auch nur 3,5. Nee, das war auch, Zlatan war schon da
ist ein Happening.
Ist ein Happening. Da ist dann Pepes Bodega, ist dann quasi der Innenplatz. Also wer in der Woche bei Pepes Bodega reinkommt, der hat auch was vorzuweisen. Mhm. Oder viel Geld, eins von beiden.
Die Sansibar in Bostad quasi.
Ja, fast noch mehr, muss man sagen. Okay. Das ist wirklich stark. Und aber auch abgesehen davon ist es einfach auch für jeden, also ein wirklich ganz, ganz lässiges, cooles Turnier. Und das ist einfach unglaublich schön. Man fühlt sich einfach wohl und man sitzt da rum und guckt Tennis. Das ist ganz, ganz toll.
Also der gemeine Hörer, der jetzt sagt, habe ich Lust zu, der kriegt da Tickets und der kriegt da auch irgendwo eine Unterkunft in 50 Kilometer Radius oder?
Auf jeden Fall. Also da kann man, glaube ich, da würde ich dann mir fast eher ein Ferienhaus nehmen oder über Airbnb mir eine kleine Wohnung da in der Nähe buchen, wenn man das rechtzeitig macht. Dann kriegt man noch was Cooles, was gar nicht so teuer ist. Und dann
alles erschwinglich auch.
Kriegt man Tickets. Das ist ein ganz anderes Erlebnis als jetzt die Deutschen, ohne die Deutschen oder andere Turniere schlecht zu machen, die sind auch alle super, aber das ist ein ganz anderes Erlebnis, da zu gucken, sehr familiär, sehr, sehr lässig einfach halt so. Also ganz, wer das da machen will, das ist eine sehr schöne Gegend da, Bostad ist so das Saint-Tropez Schwedens, will man fast sagen.
Okay.
Auch ein Tennisstützpunkt, also diese, was ich vorhin beschrieben habe, diese, gibt's auch ein Tennisgymnasium, es gibt auch die schwedische Tennis Hall of Fame ist auch da. Jarre zum Beispiel wohnt da jetzt auch. Und da laufen die ganzen schwedischen Tennislegenden durch die Straßen und da sieht man immer jemanden, wo man denkt, das war doch der. Und dann die hüpfen da rum, ist sehr, sehr cool.
Du hast in dem Fragebogen angegeben, dein größtes Match, an das du dich erinnerst, Borg-McEnroe 1980. Das ist ja legendär. Also das haben ja viele Leute vor Augen, also selbst ich, der damals nur 4 Jahre alt war. Mein Idol war John McEnroe, mein allererstes. Was kannst du über das Match sagen? Warum hast du das Match hier in dem Fragebogen angegeben?
Das war Borgs letztes richtig großes Spiel, sein größtes Spiel auf jeden Fall. In dieser einzigartigen, super guten Karriere, 11 Grand Slam-Titel. Wer noch mehr, damals war Australian Open, hat er nie gespielt, weil das noch nicht die Bedeutung hatte, aber sonst wären es vielleicht auch ein paar mehr Grand Slams geworden. Aber das war sein größtes Spiel und McEnroe ist ein bisschen jünger als Borg und ist damals so gerade gut geworden und war so der junge Newcomer und Borg hatte auch auf jeden Fall ein bisschen, ich glaube schon einen recht großen Respekt vor ihm. Das kulminierte quasi in diesem tollen Finale 1980 und es war, glaube ich, ein sehr, sehr enges Spiel und der vierte Satz war halt dann legendär, der in den Tiebreak gegangen ist. Ich bin nicht ganz, ich glaube, es war 19, 17, 21, irgendwas mit 19 auf jeden Fall. Und es ging hin und her. Borg hatte 4, 5 Matchbälle. McEnroe hatte diverse Satzbälle auch bei eigenem Aufschlag. Borg hatte auch mal einen Matchball bei eigenem Aufschlag. Und es war, man hatte das Gefühl, dass das geht ewig so weiter. Es kann eigentlich nicht gewonnen werden. Und dann ging es halt den fünften Satz aber. McEnroe hat diesen Satz gewonnen. Und Borg sagte später, ist er als Eisborg bekannt geworden, der nie seine Gefühle preisgibt, der immer gleich aussieht.
Aber also Eis auf mental.
Ja, genau, aber in ihm hat's gebrodelt. Also als Junior war der ein totaler Heißsporn, der auch diverse Keulen kaputt gemacht hat. Und er hat sich das einfach mal so als Schutzschicht zugelegt, dieses Image, diesen Eisborg. Aber in ihm hat's gebrodelt. Vielleicht sogar mehr als bei anderen, die das dann so rausgelassen haben. Und er hat später mal gesagt, dass ihn das eine unmenschliche Konzentration gekostet hat nach diesen vergebenen Matchbällen. Er hat ja davor ja auch schon 4-mal hintereinander gewonnen mit Milton, also war seit Jahren ungeschlagen und eine unbändige Konzentration gekostet hat, das Spiel zu gewinnen oder auch nicht total durchzudrehen, weil es ja, jeder, der mal Tennis gespielt hat, weiß es ja, wenn man kurz davor ist zu gewinnen, super wichtiges Spiel, das wichtigste vielleicht aller Zeiten, hat 5 Matchbälle, verdattelt die alle, ja, schwierig, da dann wieder sofort anzufangen und hat aber geschafft, hat dann den fünften Satz 6-4 gewonnen, ein legendäres Spiel auf jeden Fall.
Mhm. Du hast hier noch angegeben, ein Spiel, an das ich mich zugegebenermaßen weniger erinnere, Pat Cash, 1988 gegen dein Hero Wieland.
Ja,
bei den Australian Open in Melbourne.
Das war meine erste durchgemachte Nacht, da war ich 14. Oder? Ja, muss ja. ich 14 gewesen sein, das kommt hin. Es war vor meinem Geburtstag, war jetzt 13. Und das war so, dass das irgendwie nachts anfing. Jetzt mittlerweile ist ja so, dass die abends spielen und man dann morgens, wenn man aufsteht, kann man das Finale gucken. Damals haben die mittags gespielt, das war dann bei uns, also nachts. Also ich habe dann angefangen, um 1 Uhr nachts zu gucken. Und es wurde diverse Male durch Regen unterbrochen. Die hatten dann, das war das erste Mal, dass die in diesem neuen Stadion gespielt hatten. Vorher war das ja auf Gras in Couillon. Und es war das erste Mal auf diesem, in dieser neuen Anlage mit schließbarem Dach.
Nennen wir ihn Flinders Park.
Ja, genau. Ich war sogar mal da. Das war geil. Wow. Später war erst mal.
Und, das hast du aber nicht aufgeschrieben.
Habe ich nicht aufgeschrieben. Ich war mal da, ja. 2012 war ich da. Das war richtig geil. Und die mussten mal das Dach auf und zu machen, da musste der Platz getrocknet werden und dann ging es weiter. Und in den Pausen lief immer das Frauenfinale, Steffi Graf gegen Chris Evert. Unglaublich langweilig. Wahnsinnig langweilig. Das war ja auch der Tag davor, man musste ja Steffi Graf hoch gewonnen hat.
Ja.
Und es lief dann, also dieses Chris Evert, es war eine Tortur. Und ich weiß, ich war saumüde, aber ich wollte unbedingt sehen, wie das Spiel ausgeht.
Mhm.
Cash 87 davor Wimbledon gewonnen, richtig. Also war aktueller amtierender Wimbledon-Sieger, ein Australian Hero. Geiles Spiel auch, muss man sagen. 5 Sätze. Hat sich aber gezogen bis morgens um 9 oder 10. Und ich war, also meine Familie kam irgendwann runter um 8:30 und sagte, was machst du denn da? Ich war immer noch mit so 3 Ringen an den Augen. Guck, ich schaff's noch. Und deshalb habe ich das Spiel so gut in Erinnerung, weil das, wie gesagt, meine erste durchgemachte Nacht war, ja, mit diversen Cola und was da sonst so dabei war. Das war ganz cool.
Und Kokain wie Mats Wielander 1995 auch. Da hast du das Kokain für dich entdeckt, um wach zu bleiben.
Ja, Coca-Cola.
Coca-Cola.
Ja, das, wie gesagt, da war ich zu jung.
Wir werden hier im Podcast auch über Regeländerungen sprechen halt. Regeln wurden ja regelmäßig geändert im Tennissport. Es ist ja nicht so, dass die Regeln so sind wie vor 50 Jahren. Also es gibt jetzt eine Short Clock etc. pp. Es gibt verschiedene Dinge, die hier und da verändert wurden. Der Belag in Wimbledon als weiteres Stichwort ist, glaube ich, langsamer als vor 30, 40 Jahren, der Rasen. Du würdest, hast du geschrieben, Coaching erlauben. Und steht in großer Diskussion. Die viele, viele Coaches machen es heimlich oder auch, wie ich finde, sieht man es am Fernseher, wie die das machen. Warum würdest du Coaching erlauben im Tennis?
Also ich finde, wenn man beim Tennis mal zuguckt und wenn man auch Live-Tennis sieht und man sieht die Box der Spieler, die haben ja nach jedem Punkt haben die Augenkontakt und dann zupft der Coach sich irgendwie am rechten Ohrläppchen, das heißt, er soll auf die Rückhandecke aufschlagen und dann zupft er am linken, dann muss er auf die Vorhandecke aufschlagen. Also im Prinzip findet das ja statt. Und manchmal gibt es da sogar noch immer noch eine Ermahnung, wenn dann der Schiedsrichter meint, das war jetzt aber zu viel. Unglaublich willkürlich aus meiner Sicht, verstehe ich überhaupt nicht. Also wenn sowieso jeder seinen Trainer an der Box hat, soll es doch erlaubt werden.
Machen wir es mal konkret. Soll der mit auf der Bank sitzen, auf der Spielerbank? Oder würdest du in Anführungsstrichen nur die Warnings abschaffen und sagen, ja, lass die doch da Zeichensprache machen?
Ich würde die Warning, wir haben die Shotclock, die müssen ja so oder so jetzt nach wie viel, 25 Sekunden oder so, dann wieder da parat stehen. Dann sollen die von mir aus, soll er sagen, jetzt mach dies, mach das. Also ich finde das kann ja jeder machen, steht ja jedem frei. Ist ja nicht unfair.
Ne?
Ist
aber
ja
nicht auf der Bank sitzen.
Auf der Bank sitzen stelle ich mir schwierig vor. Gibt's beim Davis Cup gibt es das oder bei anderen Teamwettbewerben. Finde ich auch okay. Frage ist, dann muss der wirklich jedes Mal mit auf die Bank? I don't know. Würde vielleicht auch nicht jeder Spieler gerne wollen. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau, ob der Trainer dann jedes Mal auf der Bank dabei sein soll. Aber ich würde sagen, dass das vielleicht auch nach jedem Satz oder sowas halt. Ne? Gibt es da sowieso eine kleine Unterbrechung. Soll er mal kurz mit dem Trainer sprechen oder so. Wenn es jeder machen kann, ist es ja auch keine Bevorteilung von irgendjemandem. Und das finde ich, also das findet, wie gesagt, sowieso statt. Und da dann auch irgendwie willkürlich irgendwelche Warnings auszusprechen, finde ich oberdann. Generell die anderen Regeländerungen finde ich gut. Ich glaube, dass man merkt ja in anderen Sportarten, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen abnimmt generell. In jedem Bereich merkt man das. Ne? Wir sind aber viel zu abgelenkt mittlerweile. Insofern glaube ich, so in den 80er, 90er, diese ganzen Spiele, die wir besprochen haben, da war es irgendwie noch ganz geil zu sagen, ich setze mich mal um 2 vor den Fernseher und gucke mal 5 Sätze French Open und wenn ich fertig bin, ist halt halb acht abends oder so. Das ist, glaube ich, passt nicht mehr so richtig rein, ne? Wo wir sagen, wir wollen alles on demand haben und so. Also ich glaube, das Spiel ein bisschen zu beschleunigen, schneller zu machen, vielleicht auch einen Ticken mehr snackable zu machen, ist okay. hilft, glaube ich, also ist nichts für die Traditionalisten, werden sagen, wir wollen es so haben, wie es ist, aber ich glaube, es ist nicht so schlecht, das ein bisschen zu beschleunigen, um es dann auch weiter spektakulär zu halten und weiter auch für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen, die Jüngeren auch nicht zu verlieren. Das finde ich insgesamt gut und wie gesagt, das Coaching, glaube ich, würde ich einfach zulassen.
Bevor wir gleich dein Tennisabitur machen, dein schwedisches Tennisabitur, wo ich mir gar keine Sorgen mache, dass du das bestehen wirst, was hältst du von No Ad? Dann in dem Kontext, wenn du sagst, schneller machen, im Doppel spielen sie bereits No Ad, nur mal so zur Erinnerung. Doppel, finde ich, kommt viel zu kurz in der Berichterstattung. Total kurzweilig, total cool. Würdest du dann dafür plädieren, auch dann No Ad zu spielen im Einzel?
Wir haben das mal vor wirklich vielen Jahren gemacht in Niedersachsen, in der Verbandsliga, Landesliga, irgendwie sowas. Gab es mal No Ad, eine Saison oder zwei Saison. Fand ich ganz okay. Also eigentlich ganz lustig, dass man dann sagen kann, jemand auf die Rückhandseite den Aufschlag und dann ist entschieden. Ich frage mich allerdings auch, ob das wirklich der super Spielbeschleuniger ist. Kann es aber, wie viel will man sparen? 5 Minuten, 10 Minuten vielleicht am Ende. Je nachdem. Ja, ich glaube, es ist nicht der große Game Changer.
Nun kommen wir mal zu den Fragen, die ich mir aufgeschrieben habe. Und ja, jeder, der zuhört, kann ja dann mitraten. Ich werde das dann auch direkt auflösen und ich bin auch sehr tolerant. Ja, also du kannst immer ein bisschen abweichen. Wir machen ja jetzt keine Wissenschaft draus. So plus minus, ne? Ein im Ranking oder wenn es um Preisgeld geht oder so, ne? Bin ich sehr, sehr großzügig auch an der Stelle. Du musst es nicht aufs letzte Komma dann genau
versuchen beantworten.
Erste Frage. Wie viele Schweden waren Dezember 86 in den Top 10?
4.
3. Ah. Lassen wir mal gelten. Wie viele waren in den Top 20?
5.
Nö, immer noch 6. Wie vorhin.
Hat mir schon quasi gesagt.
Vorgelesen. Ne? Ah. Mal gucken, ob du aufgepasst hast. Das ist wie in der Schule.
Plus minus 1.
Zähle alle 6 auf, die in den Top 20 waren.
86, also war auf jeden Fall Wilander, Edberg, Nyström, Jarrett, Ken Karlsson.
Ja, und einer fehlt noch.
Einer fehlt noch, das war...
Der bei den US Open sehr gut mal gespielt
Sundström.
Hat.
Nee, das stimmt nicht. Pernfors.
Richtig.
Aber French Open hat da war sein Durchbruch im Prinzip.
Ja, okay.
Kann auch sein, der hat ja...
Ja, aber machen wir mal einen Haken dran. Du hast 5 von 6 aufgezählt, das ist stark. Die genaue Anzahl der Einwohner Schwedens.
Jetzt gerade?
Ja, laut Wikipedia.
Jetzt
plus minus 100.000.
Jetzt sind wir, glaube ich, bei... 10,1.
10,35.
Ah, knapp.
Ganz knapp. 2006 im Dezember. Wie viele Schweden waren in den Top 100?
2006.
Also vor mehr als 15 Jahren.
2?
3.
3.
Wie heißt der letzte Grand Slam-Sieger aus Schweden?
Thomas Johansson, 2002.
Stark. Guck mal, den habe ich gar nicht auf dem Radar. Da habe ich auch gedacht, so, wer, wie, was? Und der war auch ganz traurig, in Anführungsstrichen, weil das damals gar nicht so richtig wahrgenommen wurde, meinte er in einem Interview. Ist es korrekt oder du hast auch gedacht so, ach ja, ist jetzt der 17. Grand Slam-Sieg für einen Schweden langweilig?
Ich glaube, er hat weder davor noch danach gut genug gespielt. Das war dann wirklich so ein One-Hit-Wonder.
Ja, das war gar nicht richtig im schwedischen Fernsehen, meinte er.
Das weiß ich nicht. Da habe ich nicht in Schweden gewohnt. Also ich habe es mir angeschaut. Es war ja... gegen Marat Safin, 4 Sätze und Safin wie indisponiert, sah nicht gut aus an dem Tag Johansson gut gespielt. Ich glaube, der war auch einmal dann in dem Jahr dann Top 10, 6, 7, 8 oder sowas in der Richtung halt, aber dann wurde es auch wieder ein bisschen weniger, aber trotzdem toller Spieler. Also letztendlich, heute würde man sagen, wow, wir haben einen, also ich glaube, heute wird der Aufschlag größer auf jeden Fall. Damals war Magnus Norman auch gut und dann war noch eine ganz gute Zeit im Prinzip im schwedischen Tennis. Und insofern gab es vielleicht Grand Slam-Siege, die größer abgefeiert worden sind. Das kann schon sein.
Nächste Frage. Wie viele Tennisvereine gab es Anfang der 80er in Schweden?
Ich würde sagen, es kann nicht so viele sein. Oh, das ist schwierige Frage. 1200?
1000. Lass mir nicht gelten. Zweitname von Björn Borg.
Oh, das habe ich mal gelesen. Björn, weiß ich nicht mehr. Kann ich auch.
Rune.
Rune? Ja, weil sein Vater so heißt. Das ist ganz oft, dass die Schweden den Zweitnamen, also den Vornamen ihres Vaters, den Zweitnamen tragen.
Okay. Genau. Wie viel Preisgeld in US-Dollar hat Björn Borg gewonnen?
Da würde man heute sagen, ich habe es nicht genau im Kopf, aber da würde man heute sagen, wahnsinnig wenig, weil die Preisgelder damals noch nicht so tierisch hoch waren. Ich würde jetzt mal, ich will mal grob tippen, kann nicht viel sein. Ich würde sagen, 3,5 Millionen Dollar.
Stark, lass ich gelten. 3,65 Millionen Dollar. Ja, ich meine, das ist natürlich viel Geld, gar keine Frage, aber die reisen ja das ganze Jahr durch die Gegend. Die haben sicherlich Nebeneinkünfte gehabt, oder?
Also ich muss sagen, 3,5 Millionen war natürlich zu der Zeit jetzt mehr als heute 3,5 Millionen wert sind, andere Kaufkraft. Die haben, also Borg hat aber sehr, sehr viel Geld verdient mit Schaukämpfen. Gab es große Serien in teilweise Südafrika, das weiß ich, weil das mal sehr umstritten war. Das war ja noch zu Apartheid-Zeiten. Mhm. Hat er trotzdem gespielt. Mit der alten Geschichte, Politiker, Sportler sind keine Politiker. Und in anderen Teilen der Welt haben die dann sehr, sehr viel Geld mit Schaukämpfen gemacht und mit anderen Serien, die an der ITF, damals war es ja noch die ITF, die das veranstaltet hat, nicht die ATP-Tour. Und da gab es dann auch eine Serie in den USA, so ein Mannschaftswettbewerb, wo die dann auch recht viel Geld verdient haben. Und Borg war einer der ersten, der sehr, sehr erfolgreich von IMG vermarktet wurde. Und da hat er dann über die Schiene auch sehr viel Geld verdient. Aber Preisgeld, würde ich sagen, war da fast eher eine untergeordnete Einnahmequelle.
Mhm. Und Anzahl der Grand-Slam-Titel hattest du schon erwähnt von Björn Borg?
11. 6 French Open, 5 Wimbledon.
Er war ja gar nicht so lange Profi. Wann hat er aufgehört?
Das war 1981 seine letzte Saison, hat er auch nochmal ganz gut gespielt, Wimbledon Finale, French Open gewonnen, also würde man sagen, nicht so schlecht. War, glaube ich, noch Nummer 2 in der Welt. Hatte dann Ärger mit der ITF, weil die ihn zwingen wollten, eine bestimmte Anzahl an Turnieren zu spielen. Das hat sich dann gebissen mit seinen Showkampfplänen, wo er dann ja mehr Geld verdient hat. Dann hat er also noch Exhibitions gespielt, aber wollte einfach mal ein Zeichen setzen, dass er sagt, ich lasse mich von euch nicht verarschen. Dann hat er gar nicht gespielt. Es gab dann er wollte irgendwo spielen, die haben wirklich ihn davon abgehalten zu spielen, weil er eine bestimmte Mindestanzahl an Spielen nicht gemacht hat. Sonst hätte er vielleicht noch French Open Wimbledon gespielt, 82. Und er hat gesagt, können mich mal halt so. Ich bin Björn Borg, ich kann selber entscheiden, wann ich wo spiele.
Und dann hätte Wielander 82 wahrscheinlich gar nicht gewonnen.
I don't know. Ich glaube, die haben einmal zusammen gegeneinander gespielt, aber Wielander war sehr, sehr klein. Das war das einzige Spiel, das hat dann Borg auch sehr hoch gewonnen, aber da war Wielander noch 15 oder so. Und who knows, vielleicht ja. Und dann ist er nicht mehr reingekommen. Dann war irgendwie vorbei. Und dann, ja, war die Sache dann einfach, war es durch. Dann hat er mit Mitte 20 aufgehört schon. Mhm.
Nächste Frage: Wie oft gewann Schweden den Davis Cup?
6-mal.
7-mal.
7-mal. 7-mal.
7-mal. Bist halt nur halber Schwede. Und wann das erste Mal, wann das letzte Mal? Ich muss jetzt nicht alle Jahre aufzählen.
Das erste Mal war, glaube ich, 75.
Stark.
Mit Birger Andersson als zweiten Spieler.
Und das wäre die nächste Frage.
Und Björn, also, ja,
Alter,
ja,
stark.
Ja, ja. Und Björn Borg. Das letzte Mal, würde ich sagen, war, die haben 94 gewonnen mit Edberg, Larsson und so weiter.
Danach noch zweimal?
Dann mal 98 das letzte Mal.
Korrekt. Ja. Korrekt. 75, 84 hattest du vorhin erwähnt, 85, 87, 94, 97 und 1998. Gegen wen haben die denn im Finale da gewonnen? Dann kann ich ja so rumfragen, mit Birger Andersson neben Borg, das zweite Einzel 1975.
Oh, das ist hart, ey. Das weiß ich nicht mehr. Das
gegen Spanien.
Muss ich raten, ja, Spanien.
Klar, gegen Spanien. Ja. Und 1984 im Finale gegen USA. Die USA. Wer spielte da für schwedische Team Einzel und Doppel?
Wielander, Sundström und Doppel war... gab zwei Möglichkeiten.
Mit einem hast du gespielt?
Die hatten, genau, es gab eigentlich zwei Doppel, die hatten, das eine war Wielander Nyström, die haben, glaube ich, nicht gespielt, aber die haben sogar auch mal Wimbledon gewonnen, was also eigentlich unglaublich ist, diese beiden Grundlinie-Wühlmäuse. Und dann waren aber Edberg-Jarrett war das eigentlich das Doppel. Ich glaube, die haben auch gewonnen gegen McEnroe-Fleming.
100 Punkte. Und weißt du, wer Einzel gespielt hat für die USA? Connors McEnroe.
Connors McEnroe.
Also, wenn ich mir eine Davis-Cup-Partie wünschen dürfte, außerhalb Deutschlands, dann wäre es die, glaube ich. Also Connors McEnroe gegen Wielander, Sundström, mehr geht nicht, finde ich. Letzte Frage, Davis Cup 98, wer spielte da im Finale gegen Italien?
Thomas Enqvist?
Nö.
Nicht Herr Enqvist, dann Magnus Larsson und Magnus Norman.
Norman Gustafsson und im Doppel Björkman Kulti. Wenn du die treffen würdest, dann würden die dich erkennen, nur mal so, die Namen, die du vorhin erwähnt hast, so Jared, Kulti.
Jared auf jeden Fall, mit dem habe ich immer noch losen Kontakt so. Und ich denke, Björkman wird höchstwahrscheinlich in diese Nase alle. ich denke, er wird sich nur an Kopfschmerzen erinnern.
Und mit wem hast du eine Tresenraube gemacht?
Also, mit Jaro tatsächlich. Ich versuche es schnell zu machen. Es war in diesem Club Aldiana, der Barchef war so eine Art Mini-Napoleon, den alle gehasst haben. Wir haben irgendwie aus Bock gesagt, wir müssen mal eine Tresenraupe machen. Also wenn man so auf dem Tresen springt und sich dann wie die Fußballer früher so an den Knöcheln fesseln. Und irgendwann haben wir schön gefeiert und es war eine gute Stimmung. Ich habe gemerkt, dass Jared auch gut drauf war und bin dann einfach auf den Tresen gesprungen und ich sah, wie bei den Mitarbeitern so die Kinnlade runterfiel, weil alle dachten, jetzt wird's schlimmer. Da ist aber Jared hinterher gesprungen. In Millisekunden hatte er meine Knöchel zu fassen und dann dachte ich, wenn der Wimbledon-Sieger dabei ist, dann kann ich ja mal loslegen. Dann haben wir also über so einen 20-Meter-Tresen eine Tresenraupe gemacht. Ich schätze 120 Gläser links, rechts rumgefallen. Alle sich mega, mega Spaß gehabt. Und dieser, es konnte keiner was sagen, weil halt Jared dabei war. Und das war kein nicht der Beginn einer wunderbaren Freundschaft zwischen mir und diesem Barchef. Aber es war die Sache trotzdem wert.
Ihr wart auch im Dampfer der guten Laune.
Ja.
Nun darfst du dir, wie jeder Gast, den perfekten Spieler basteln. Also vom Aufschlag bis zum Stopp, Vorhand, Rückhand. Du hast im Fragebogen hier so ein paar Angaben gemacht. Diesbezüglich, fangen wir mit dem Aufschlag an. Wen wählst du?
Aufschlag finde ich Goran, sensationell. Ich weiß gar nicht, ob der am härtesten aufgeschlagen hat, aber ich meine, das war immer der Herr der Asse. Ich glaube, der hat irgendwie in der anderen Saison mal 1000 Asse geschlagen. Also ich glaube, mit Gorans Aufschlag machen wir nichts falsch.
Vorhand?
Vorhand, es gibt natürlich unglaublich viele Leute, die eine geile Vorhand schlagen. Ich glaube, hatte ich Djokovic ange? Ich glaube,
Nadal hast du.
Nadal, ja. Ich glaube, mit Nadals Vorhand.
Ich finde das auch schwer. Also, ich könnte mich da nicht festlegen.
Aber Nadals Vorhand, also, ich fand diesen Schwinger über den Kopf, also das habe ich irgendwie, das macht man, also als Hobbyspieler macht man das nicht. Schwingt man schön über die linke Schulter aus. Das Ding ist irgendwie so über den Kopf rüber zu ziehen, das ist, also, sieht schon spektakulär aus und es sind natürlich auch ein paar Punkte damit gemacht worden, glaube ich.
Rückhand hast du Federer, Slice hast du Steffi Graf genommen, Volley, ein Schwede.
Ja, Edberg, ne? Das war Herr der Volleys auf jeden Fall. Das sah schon geil aus, finde ich halt so. Ich finde so McEnroe auch ein sehr geiler Volley-Spieler. Ich finde McEnroe eher so künstlerisch. Er hat so viel irgendwie, so sah es immer aus dem Handgelenk so irgendwie gemacht. Und Edberg hat das aber, der ist immer, weil der sich so gut bewegt hat, ist er immer so gut an die Volleys gekommen und hat das also auch richtig geil Volley gespielt, finde ich.
Besten Stopp hast du Joker.
Ist mir so irgendwie, also ich glaube, wir haben auch viel Stopp gespielt. Ne? Ich finde das so, also es ist wieder irgendwie so eine Renaissance des Stopps.
Ja, weil die Leute eben auch irrsinnig weit hinter der Grundlinie stehen, gerade bei den French Open.
Ja.
Ja, da musst du ja auch einen Stopp spielen.
Ja, also insofern ist Stopp ja so ein Ball, den jetzt sehr viele Menschen wieder spielen. Und ich habe irgendwie im Kopf gehabt, dass ich Matches gesehen habe von Djokovic, wo er viel und gut Stopp gespielt hat. Insofern dachte ich, da machen wir nichts falsch.
Beste Beinarbeit aller Zeiten?
Habe ich Björn Borch gesagt, weil der auch sich echt gut bewegt hat, muss man sagen. Das ist, glaube ich, der Erfolgsfaktor in der Zeit, weil er einfach sehr viel mehr trainiert hat als alle anderen, glaube ich, zu der Zeit und sich sehr viel Gedanken darüber gemacht hat und sich einfach super bewegt hat. Also deshalb habe ich das so rausgestochen. Heute würde ich sagen, trainieren alle sehr hart und bewegen sich irgendwie gut. Also da kann ich gar nicht sagen, welchen Match sehe, der bewegt sich besser als der. Aber in der Zeit ist so rausgestochen, dass Björn Borch sich einfach sehr, sehr gut bewegt.
Den habe ich gar nicht so vor Augen, weil ich eben zu jung war, muss ich gestehen. Viele würden Steffi Graf sagen, du sagst Björn Borch.
Ja, Steffi ist mir auch eingefallen, aber die hat sich natürlich auch super bewegt, gar keine Frage.
Apropos Steffi, schwedisches Damentennis haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ich muss gestehen, ich kenne keine erfolgreiche schwedische Tennisspielerin, die bei der WTA so richtig große Erfolge gefeiert hat. Fällt dir da jemand ein oder gibt es da jemanden, den wir vergessen haben?
Die beste war Katarina Lindqvist, die war auch in der Zeit von Steffi Graf, die war mal so Top 20, hatte mal Titel gewonnen, glaube ich mal Halbfinale Wimbledon gespielt, also ganz gut würde man sagen, aber jetzt nicht so, der gab keinen Topstar. Ist auch eigentlich eine gute Frage, weil letztendlich muss man sagen, Schweden ist sehr, sehr, sehr gleichberechtigt, sind da sehr, sehr früh schon, haben sich da Leute um Diversity und solche Themen Gedanken gemacht. Und ich würde sagen, sie sind da eigentlich ein Stück weiter. Insofern eigentlich gar nicht zu erklären so richtig, warum der Damen-Tennissport nicht so groß geworden ist wie der Herren-Tennissport. Jetzt gibt es Rebecca Patterson, das ist eigentlich so, die ist ein bisschen besser als die Herren jetzt.
Okay.
Die war auch mal Top 50, hat auch mal ein, zwei Titel gewonnen. Also würde man auf Herrenseite sagen, so eine hätten wir gerne. Aber auch kein Topstar auf jeden Fall.
Gibt es eine Sportart Nummer 1 bei den Damen dann?
In Schweden? Hm. Golf auch, muss man sagen. Also es gibt unglaublich viele sehr gute Golferinnen. Auch viele, die jetzt, oder einige, die schon Majors gewonnen haben. Viele, die auf den verschiedenen Touren spielen. Aber ich würde sagen, Golf ist schon jetzt auch bei den Damen Nummer 1 Sportart. Fußball auch ganz groß. Mhm. Also die Fußball-Damen-Nationalmannschaft in Schweden ist auch viele Finals gespielt. Haben die Olympia Gold gewonnen, genau. Insofern ist Fußball auch sehr groß. Frauenfußball.
Nun haben wir ja wirklich viel über schwedische Tennisstars gesprochen. Über deine Karriere haben wir auch kurz gesprochen. Und einige Weggefährten waren so nett und haben mir Sprachnachrichten gesendet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich versuche die mal hier abzuspielen.
Ja, wir
und dann kannst du ja das kommentieren.
Hallo, lieber Hendrik. Du bist ja nicht nur als Amateur-Tennisspieler eine Legende gewesen, sondern auch als Trainer im Robinson Club hast du es zu großem Ruhm gebracht. Kannst du uns da mal an der ein oder anderen Anekdote teilhaben lassen? Welche Weltstars haben dich da zum Beispiel aufgesucht und haben ihr Spiel durch dich perfektionieren lassen? Das würde mich sehr interessieren. Vielen Dank.
Hast du die Stimme erkannt?
Nee.
Das war Krische Renk.
Ach ja. Yeah. Das liegt am Telefon.
Mein Fehler.
Krische, ist das stark. Also Weltstars gab es leider nicht, muss ich sagen. Ich habe diverse Fußballspieler, ich habe so den halben HSV habe ich da mal trainiert. So André Breitenreiter, Stefan Schnur, auch Frank Pagelsdorf hat bei mir Stunden genommen. Sehr netter Kerl auch, muss man sagen. Ich hatte einmal den Vorstand von der Deutschen Bank auf dem Platz. Das war auch stark, muss man sagen. So. Und das sind so die, mir jetzt spontan einfallen von den Prominenteren. Ich habe mit Anni Köpke habe ich mal gespielt auch. Sensationell. Keine gute Technik, aber unglaubliche Reflexe am Netz. Also als Torwart klar. Und hier mit Georg Koch auch mal, glaube ich, weiter auch hier Torwart von Fortuna Düsseldorf damals in der Bundesliga, war, glaube ich, auch mal ein, zwei Länderspiele gemacht, auch super Reflexe, auch schlechte Technik. Aber das sind so, ja, die Bekannteren, mit denen ich mal gespielt habe.
Das wären ja auch gute Gäste für deinen Podcast. Da kannst du ja gerne auch mal jetzt an der Stelle ein paar Sätze drüber verlieren bei Sponsors, dass du, da bist ja auch Gastgeber. Ich habe die erste Folge gehört, da hast du einen Silbermedaillengewinner, Eishockey-Legende, der auch in der NHL spielte.
Genau.
Marcel Gott.
Ja, cool.
Zu Gast also, gehabt.
Ja. Also super, neues Projekt und macht mir total Spaß. Also wirklich fast ein Traum von mir, dass ich das machen kann, weil ich wirklich mit ganz tollen Gästen spreche. Die Grundidee ist, was können wir von den besten Sportlern, die wir haben, nicht nur im Tennis, generell auch im deutschen Sport einfach lernen oder Menschen, die im Sport Großes geleistet haben, was kann man sich von denen abgucken für seinen Alltag, für sein Berufsleben, welche Parallelen gibt es da, wie sind die eigentlich so gut geworden halt, ne? Warum ist Marcel Gotsch zum Beispiel zu einem Spieler geworden, der 12 Jahre in der NHL war, einer der 5 besten deutschen Eishockeyspieler aller Zeiten war. Jetzt habe ich die neue Folge mit Stefan Kretschmer gemacht. Unglaublich geiler Typ, muss man sagen. Halt seinen komplett eigenen Weg gegangen.
Die kann man jetzt hören. Wie heißt der Podcast?
Kann man jetzt hören. Der heißt Sports Careers and Pioneers. Mhm. Der Spobis Podcast. Sehr zu empfehlen. Wenn ihr mit Doublette 76 durch seid, dann und euch fragt, was ihr dann hören wollt, dann gerne Sports Careers and Pioneers anmachen. Den Spobis Podcast. Mhm. Da lernt ihr auf jeden Fall auch sehr, sehr coole deutsche Sportler kennen.
Auch das packen wir natürlich in die Shownotes.
Yes.
Ich habe eine nächste Sprachnachricht für dich.
Hallo Honeymoon. Ich freue mich sehr auf Donnerstag. Dann sehen wir uns endlich mal wieder. Aber vorher hast du ja noch den Podcast mit Hendrik am Mittwoch. Noch eine kleine Frage, die du ihm stellen könntest. Im Landkreis geht um, dass Hendrik mal einen Rückhandangriffsball gespielt hat, den er selbst auf dem Weg zum Netz überholt hat. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die Leute reden drüber. Also viel Spaß am Mittwoch und ich freue mich sehr, sehr, sehr auf Donnerstag. Mach's gut, bis dann.
Ah, Guido, ja, also, Guido, guter.
Der größte Erfolg von Hendrik im Tennis war, glaube ich, mal ein Ass.
Das kommt jetzt von Guido.
Ja, ich war vielleicht nicht der Spieler bei den härtesten Schlägen, aber habe die Schläge mit viel Selbstvertrauen durchgeführt, will ich mal sagen. Und es ist ja auch so, wenn man den Angriffsschlag nicht so schnell schlägt, kann man eine bessere Position am Netz erreichen. Darum ging es eigentlich.
Ja. Okay, nächste Sprachnachricht. Lassen wir mal so stehen.
Ja, Henrik, hier ist Dennis. Wir haben ja in den 90ern gemeinsam am TC Stelle in den Herren gespielt. Wir sind dann verschiedene Tenniswege gegangen und irgendwann habe ich in den Herren 30 mit dem HTB gegen dich bei Blumenau gespielt. Deine Mannschaftskollegen haben dich nur Porno genannt. In Stelle hattest du schon den Spitznamen Horny. Okay, Anlehnung an deinen Nachnamen, relativ einfach, nicht so kreativ. Aber bitte, Henrik, wie ist es zu dem Spitznamen Porno gekommen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Aus Rücksicht auf weibliche Zuhörerinnen möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen. Das hat tatsächlich die Herrenmannschaft vom ETV erfunden für mich. Später haben wir fusioniert mit der Blumenau. Und die haben das mal nach einem Trainingslager in Timmendorf kreiert. Aber auf Details möchte ich aus Rücksicht auf Gefühle von anderen nicht eingehen.
Absolut nachvollziehbar. Ja. Jetzt kommt noch eine Sprachnachricht von einem lieben ehemaligen Mannschaftskameraden von uns beiden.
Es muss ungefähr im Jahr 1983 gewesen sein. Da tauchte in Bendisdorf, meinem Heimatort, ein neuer Dorfbewohner auf, namens Hendrik Horndahl. Er war damals ein kleiner, bisschen dicklicher Junge, der aber Tennis spielte. Ich kann nicht mehr erinnern, wie ich eigentlich genau mit ihm in Kontakt gekommen bin, da er nicht in Bendisdorf Tennis spielte, sondern in Jesteburg. Auf jeden Fall haben wir irgendwann gespielt und ich dachte damals, Hendrik sei das größte Talent, dem ich je begegnet bin. Er hatte damals irgendwie eine extrem gute Technik für sein junges Alter und war auch zügig und schnell auf dem Platz. Und es entwickelte sich eine mehrjährige Tennisfreundschaft, wo wir praktisch jeden Sommer 2 bis 3 Mal pro Woche Matches gespielt haben. Das Schöne an dieser Tennisfreundschaft war, dass ich immer gewonnen habe.
Ist das wahr?
Ja, das ist absolut wahr. Das kann man nicht beschönigen. Wir haben wirklich jahrelang gespielt. Es war immer 3 Sätze. Ich konnte nicht gewinnen. Es war eine psychische Blockade, will ich sagen. Also auch an Tagen, an denen ich den ersten Satz irgendwie hoch gewonnen hatte, es wollte nicht gelingen. Ich habe wirklich als Jugendlicher nie gegen Christian Ziem gewonnen, obwohl ich würde sagen, wir waren vom Spielerischen her, würde ich sagen, es war ein ähnliches Niveau. Aber so ist es halt. Wenn man 3-4 Mal verliert, dann irgendwann ist die Blockade da. Es war Wahnsinn. Ich habe auch zuletzt auch andere Spiele gewonnen, aber gegen Krische Team war es nicht möglich zu gewinnen. Ich kann es nicht sagen. Ich möchte jetzt weiter erzählen, dass wir uns später, wir hatten dann, war ich länger im Ausland und wir haben uns dann ein paar Jahre nicht gesehen und irgendwann war ich dann beim ETV, da habe ich dann Christian zufällig wieder getroffen. Wir hatten dann also lange keinen Kontakt mehr und dann habe ich meistens gewonnen, eigentlich fast immer.
Insofern, okay, das hat er verschwiegen.
Wichtig ist ja, wer am Ende gewinnt und nicht wer die ersten Spiele gewinnt. Ja.
Ja, das war so fast die halbe Mannschaft, mit der wir zusammengespielt haben.
Sehr nationell.
Christian Ziem, Management, der die legendären Reisen nach Barcelona organisiert hat, kann ich mir auch jeder Mannschaft empfehlen, wenn die mal einen Trip machen wollen. Flug von Deutschland nach Barcelona kann man, glaube ich, von jeder größeren Stadt aus buchen. Unterkunft ist auch erschwinglich und das Turnier dort Ende April zu besuchen, ist mega Trip, meiner Meinung nach. Haben wir mehrere Male mit den Protagonisten, die eben zu hören waren, getan.
Das Problem an den Reisen, wenn Leute fragen mich, warst du mal in Barcelona? Sag ich ja so 10 Mal ungefähr. Und ich kenne aber nur die Tennisanlage in den Bergen.
Ich kenne die Tennisanlage in den Bergen, genau.
Die Nachtclubs, ich weiß nicht, wo die heißen. Ich kann aber irgendwo in den Hügeln da hinten.
In den Hügeln, genau.
Ich kenne die Nachtclubs am Porto Olimpico.
Ja.
Und wo man ein paar Restaurants vielleicht. Und das war es. Also sonst war ich nichts gesehen. Nichts. Also hier Gaudi und hast du gesehen, nee. Gau was? Na,
und das Tennisturnier.
Ja. Ja, und das Tennisturnier, genau. Und mehr kommt nicht. Nee. So, ja. Aber trotzdem, es war unglaublich. Gute Reise. Sehr zu empfehlen. Ja.
Ja, also so schön es mit dir war, in einer Tennismannschaft zu spielen, genauso schön war es, heute dich hier als Gast gehabt zu haben. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Und das schwedische Tennisabitur hast du natürlich bestanden, gar keine Frage.
Bin beruhigt.
Ja, ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank und auch viel Erfolg für deinen persönlichen Podcast bei Spobis.
Großen Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dublette 76 wird präsentiert von Karl Anders und Brainseeker Consulting. Folgt Dublette 76 bei Instagram oder LinkedIn. Dublette 76 wird präsentiert von Brainseeker Consulting.